in dem Moment, wo wir positive Gefühle um ihre selbst verfolgen, geht der Schuss nach hinten los. Auch dazu gibt es Forschung von Fredrickson, dass Menschen, die ständig monitoren, ständig beobachten, wie gut geht's mir, wie glücklich bin ich, bisschen mehr, bisschen weniger, dass die letztlich ein geringeres Maß an Wohlbefinden erleben.
Daniela, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu der aktuellen Ausgabe von SNP Leader Talks.
Vielen Dank, lieber Georgi. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir bin.
Liebe Daniela, du gehörst ja in Deutschland zu den absolut prägendsten Persönlichkeiten in Bezug auf die positive Psychologie. Wenn man sich auf dem Gebiet unterwegs ist, stellt man sich irgendwann die Frage, so habe ich die Frage aufgeworfen, wenn ich jetzt die negativen Gefühle auffasse und betrachte, dann kann ich ja sagen, aus der evolutionsgeprägten Perspektive ist das nachvollziehbar, warum wir Angst, Wut und so weiter benötigen. Wofür sind eigentlich gute Gefühle gut?
Das ist eine gute Frage und da müsste ich ein bisschen ausholen für die erste Antwort, wenn ich darf.
Weil selbstverständlich.
Das ist die zentrale Frage, bei der es die immer gestellt wird, wenn es um positive Psychologie geht und um Einordnung dieses wissenschaftlichen Forschungsgebiets. Also du hast die Begriffe benutzt, negative Gefühle und positive Gefühle. Und da geht es schon mal los, weil das sind die Psychologenbegriffe, die sind sehr ungünstig, weil negative Gefühle sind nicht negativ, sondern negative Gefühle sind schlicht und ergreifend unangenehm. Die fühlen sich unangenehm an für uns. Angst, Wut, Ärger, Sorge. Das ist aber nicht negativ im Sinne von schlecht, sondern es hat eine ganz wesentliche Funktion. Hast du schon angesprochen, evolutionspsychologisch hat das die Funktion, dass unser Überleben sichert, weil wir dann schneller und direkter auf potenziell bedrohliche Reize reagieren können. Also das hat uns die Evolution mitgegeben über viele, viele Jahrtausende oder Jahrzehntausende. Das ist in der Werkseinstellung unseres Gehirns drin. Das sind die negativen, also die unangenehmen Gefühle. Die angenehmen Gefühle, die positiven Gefühle, die wurden in der wissenschaftlichen Psychologie ganz lange vernachlässigt. Also man wusste zwar, die gibt's, aber die waren irgendwie nicht wert, beforscht zu werden, weil es so viel Forschungsnotwendigkeit gab, über psychische Störungen und die begleitenden unangenehmen Gefühle mehr zu verstehen. Über Angst, über Depression, über andere psychische Belastungen. Und da sind positive Gefühle wie Freude, wie Dankbarkeit, wie Zufriedenheit, Inspiration, ne, solche Sachen, die sind einfach hinten runtergefallen, weil die Psychologen an der Uni, also die akademische Psychologie, sozusagen gedacht hat, naja, ist nicht so wichtig. Das hat sich mit dem Aufkommen der positiven Psychologie grundlegend geändert. Da wurde ein Forschungsgebiet ins Leben gerufen, späte 90er, und hat Forschungserkenntnisse gebündelt, die aber schon 10, 15 Jahre vorher gesammelt wurden. Das heißt, es gab die einen oder anderen Menschen, die auf diesem Gebiet geforscht haben. Also ungefähr wie bei Asterix, ganz Gallien, nein, ein Dorf. Es gab eine Forscherin, die gesagt hat, ich forsche zu positiven Gefühlen, auch wenn ich dafür verlacht werde. Diese Dame, Barbara Fredrickson, amerikanische Psychologieprofessorin, ist die Koryphäe für positive Gefühle. Und sie hat in den frühen 2000ern die sogenannte Broaden and Build Theory veröffentlicht. Und das ist jetzt die Antwort auf deine Frage. Wofür sind eigentlich positive Gefühle gut? Positive Gefühle, angenehme Gefühle, die kommen langsamer daher als die negativen, weil die evolutionspsychologisch nicht so wichtig sind, ja, nicht überlebenswichtig. Und deswegen machen diese angenehmen Gefühle machen in unserer Psyche eine andere Wirkung. Sie führen dazu, wenn wir regelmäßig positive Gefühle erleben, also nicht das große Feuerwerk, sondern immer mal wieder Freude, Zufriedenheit, Dankbarkeit, dass unsere Wahrnehmung sich buchstäblich öffnet. Das ist der Broaden-Teil von Broaden and Build. Und das konnte Fredrickson nachweisen, dass diese Öffnung sowohl auf der Wahrnehmungsebene passiert. Wir sehen also mehr, wir nehmen mehr wahr, was zum Beispiel gut ist für Problemlösung oder Kreativität, was man in sehr vielen Kontexten sehr gut brauchen kann. Als auch auf der psychischen Ebene, dass wir insgesamt offener werden für Erfahrungen. Und das ist prinzipiell gut, weil wir dadurch lernbereiter werden und neue Erfahrungen machen und dann können wir uns entwickeln. Ja, das ist Broaden und Build. Das knüpft an dem Stichpunkt entwickeln. wenn wir regelmäßig positive Emotionen erleben, dann bauen sich dadurch Ressourcen auf in unserer Psyche. Und zwar intrapsychische Ressourcen wie Resilienz, Widerstandskraft, Verhaltensflexibilität. Soziale Ressourcen, wir werden schwingungsfähiger gegenüber anderen Menschen. Das ist auch leicht erklärbar, weil wenn es uns gut geht, können wir es leichter auf andere einstellen, als wenn wir gerade super gestresst oder super ärgerlich sind. Und auch körperliche Ressourcen, sprich Immunstärke oder andere körperliche, physiologische Prozesse werden dadurch gestützt. Da wäre für die Menschen, die diesen Begriff kennen, die Herzfrequenzvariabilität zu nennen. Das ist ein Maß für körperliche und psychische Gesundheit. Und das ist in direkter Korrelation mit der Häufigkeit von positiven Emotionen zu sehen. Mhm. Also das heißt, broaden und build. Erstmal macht's auf und dann baut's Ressourcen auf. Und Fredrickson fasst es zusammen mit dem sehr schönen Ausdruck, ich liebe ihn. Denn wenn wir regelmäßig positive Gefühle erleben, dann werden wir better versions of ourselves. Das heißt, wir wachsen, wir können uns zu der oder dem entwickeln, der wir eigentlich sind. Und das finde ich eine wunderschöne Art und Weise, Emotionen mit Selbstaktualisierung zu verknüpfen. Lange Antwort auf eine kurze Frage, sorry.
Ich glaube, das war zwar eine kurze Frage, aber die war sehr, sagen wir, inhaltsvoll, weil das auch ein Kern der positiven Psychologie mit aufgreift. Ja, vielleicht auch in diesem Kontext, weil mir das, ich habe ja kurz davor gesprochen, mit Eidenschick ausgetauscht hatten, weil eine meiner Lebensinhalte war ja auch dieses Florieren, Flourishing, was bei euch auch im Vordergrund steht, auf einer Seite, und so das eigene Potenzial zu entfalten, im Sinne von die beste Vision meines Selbst zu werden. Das, was du gerade eben erwähnt hast. Und in seinem Buch, das Verunsicherungsbuch, hat er mich total verunsichert, weil er sagte, wenn man das zum Selbstzweck macht, kann das auch enorme Nachteile mitbringen, weil so eine Art Selbstoptimierung auch zur Selbstablehnung führen kann. Wo findest du da die Balance zwischen Selbstoptimierung und Selbstablehnung?
Ja, also da hat der Kollege absolut recht. In dem Moment, wo wir positive Gefühle um ihrer selbst verfolgen, geht der Schuss nach hinten los. Auch dazu gibt es Forschung von Fredrickson, dass Menschen, die ständig monitoren, ständig beobachten, wie gut geht's mir, wie glücklich bin ich, bisschen mehr, bisschen weniger, dass die letztlich ein geringeres Maß an Wohlbefinden erleben. Also das mal das eine. Wir reden hier ja über positive Gefühle und noch nicht so sehr über Selbstoptimierung. Also das ist das Zauberhafte an der Broaden and Build Theory, die jetzt seit inzwischen über 20 Jahren solide empirisch bestätigt ist übrigens, dass durch dieses Erleben positiver Gefühle wir uns sozusagen implizit weiterentwickeln, nicht explizit im Sinn der Selbstoptimierung, sondern wir werden ein bisschen offener, wir werden ein bisschen größer, es geht uns ein bisschen besser und so gehen wir Stück für Stück für Stück weiter auf diesem Weg zu der Person, die wir sein können. Und da sind wir sehr parallel mit dem, was Gerald Hüther, der deutsche Neurobiologe, als Potenzialentfaltung beschreibt. Und er wendet sich ganz vehement gegen den Begriff Potenzialentwicklung. Ich habe das selbst in der Keynote erlebt, wie er also richtig außer sich war, als jemand in der Frage-Antwort-Session dann von Potenzialentwicklung gesprochen hat und Hüther hat gesagt, nein, das ist es nicht, es geht um Entfaltung. Und das ist jetzt die Antwort auf deine Frage, weil Selbstoptimierung ist Potenzialentwicklung. Das heißt, da tun wir was rein, da schrauben wir, da setzen wir uns Ziele, da machen wir bestimmte vielleicht Gewohnheitsaufbau, vielleicht bestimmte strategische Veränderungen in unserem Leben, um zu etwas zu kommen, wer wir sein wollen. Das ist konträr zu diesem impliziten Effekt, den positive Gefühle in sich tragen, wo die persönliche Entfaltung, nicht Entwicklung, Entfaltung quasi nebenbei geschieht. Und deswegen ist da keine Selbstablehnung als Nebenwirkung lauert am Rand, wie bei der Potenzialentwicklung, weil wir uns in einem Tempo entfalten, das uns entspricht. Weil sonst fühlt es sich nicht mehr gut an. Weißt du? Die positiven Emotionen sind einerseits das Vehikel und andererseits der Gradmesser.
Okay, aber wenn wir dann in diesem Kontext das aufgreifen, dann würden wir sagen, die guten Gefühle sind günstig, die sagen unguten Gefühle sind nicht so günstig, obwohl sie eigentlich alle ihre eigene Funktion erfüllen. Und Ja, da bin ich jetzt bei Jordan Peterson, der sagte, man muss ja aufpassen, in dem Moment, wo man beginnt, die guten Gefühle zu verfolgen. Vor allem viele sagen ja, Glück ist das Maß aller Dinge, dass man einfach in diesem Leben nicht sehr glücklich wird, weil Leben ist zum Teil auch Leiden ist.
Ja.
Und die Baseline ist eigentlich Leiden. Und das Leiden kann man nur überwinden, wenn man beginnt, im sinnhaften Umfeld zu handeln.
Ja. Ja, damit ist er sehr stark in der Tradition von Viktor Frankl, der das in anderen Worten schon vor 100 Jahren so gesagt hat. Und das stimmt aus damaliger Sicht. Aus Sicht der positiven Psychologie und der empirischen Erkenntnisse, die wir jetzt seit 30, 40 Jahren gesammelt haben, braucht es da noch eine Erweiterung. Also, positive Gefühle, negative Gefühle. Wir bleiben jetzt mal bei dieser ungünstigen Begrifflichkeit. Wir wissen, das sind angenehme und unangenehme Gefühle. Die sind beide gut. Das heißt, unsere Psyche, wir brauchen beides. Wir brauchen eine gewisse emotionale Schwingungsfähigkeit. Ja, also wenn ich jetzt vor mir einen Korridor aufziehe, einen bestimmten Schwingungsbereich, dann ist es völlig normal, dass ich in diesem Korridor auf und ab oszilliere. Mal habe ich einen guten Tag, mal habe ich einen schlechteren Tag. Hängt davon ab, was für Außenreize reinkommen, hängt davon ab, was für Innenreize da sind, ob ich gerade krank bin oder gesund, ob ich gerade Ärger zu Hause habe oder alles wunderbar läuft. Hängt davon ab, in welcher Umgebung ich mich befinde. Hat ganz, ganz viele Gründe, dass ich eine bestimmte Schwingungsbreite habe. Und es ist jetzt so, dass Menschen vermutlich einen eigenen Bereich haben, der ihnen schon ein Stück weit auch genetisch mitgegeben ist, indem sie schwingen. Also sie haben keinen Setpoint, das hatte man früher gedacht, dass es einen Setpoint gibt, zu dem man immer wieder zurückkehrt, egal wie gut oder schlecht es einem ging. Inzwischen spricht man eher von einem Korridor, in dem man zu Hause ist. Und die unangenehmen Gefühle, die gehören dazu, ja. Es gibt Forschung, die zeigt, dass Menschen, die in der Lage sind, ihre Gefühle differenzierter zu wahrzunehmen, zu benennen, dass die leichter auch sich in der Emotionsregulation tun. Das Fachwort dazu heißt Emotionsdifferenzierung, dass wir also Nuancen von unseren Gefühlen wahrnehmen können. Soweit alles in Einklang mit dem, was du gerade eben von Peterson benannt hast. Wo ich entschieden dagegen stimme, ist, Leiden ist der Setpoint. Das ist schlicht und ergreifend nicht der Fall. Und das können wir empirisch auch so nicht nachweisen, dass das so der Fall war, sondern der Korridor ist die Grundlage unseres psychischen Erlebens. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, wie ist eigentlich unsere Psyche, welche Werkseinstellung hat unsere Psyche mitgebracht. Ja, wir haben vorhin über unangenehme Gefühle geredet und ihren evolutionären Nutzen. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und deswegen haben wir in unserem Gehirn, tief in den Tiefen des Mittelhirns verankert, haben wir das sogenannte Negativity Bias. Die Verzerrung in der Wahrnehmung, die dazu führt, dass wir unangenehme Reize schneller und direkter wahrnehmen als angenehme. Und das ist überlebensnotwendig. Das war früher wichtig, damit unsere Vorfahren den Säbelzahntiger schnell genug erkannt haben. Und nicht gesagt haben, oh, schau mal, der schöne Sonnenuntergang, wie wunderbar. Und schwupp kam der Säbelzahntiger. Ja, dann haben sie ihre Gene nicht mehr weitergeben können. Das heißt, wir stammen, Zitat Martin Seligman, von den Vorsichtigen und Ängstlichen ab. Das ist die Werkseinstellung unseres Gehirns. Und die positiven Gefühle, nachdem die ja so sanft reinkommen, die können nicht gegen dieses Negativity Bias ankämpfen. Dazu sind die zu schwach. Mein Bild dafür ist, auf der einen Seite habe ich Golfbälle, negative Reize, da spüre ich, wie mich das trifft. Auf der anderen Seite habe ich Seifenblasen. Ja, die ganz sanft reinschweben, die aber, wenn so ein Golfball da durchrauscht, sind die kaputt. Und das führt jetzt dazu, dass für unsere psychische Gesundheit und auch für unsere psychische Entfaltung wir diese positiven Gefühle brauchen. Das heißt, wir müssen einen Schonraum aufbauen, der dafür sorgt, dass diese Seifenblasenmomente, ich nenne sie gerne so, dass die in den Vordergrund unserer Aufmerksamkeit kommen. Das haben wir nicht in der Werkseinstellung. Da drin haben wir das Negativity Bias. Aber wir brauchen diese Wahrnehmung fürs kleine Positive in jedem einzelnen Moment.
Was ist denn günstiger für die psychische Gesundheit? Zu lernen, die negativen Gefühle zu regulieren und die positiven Gefühle wahrzunehmen. Was ist erfolgsversprechender? Wir hatten mit Rob Bock bei uns gesprochen, die sprach in diesem Kontext von Mindfucks. Ja, diese Werkseinstellungen, die evolutionär bedingt da sind und eigentlich uns retten wollen, aber an sich in heutiger Zeit sind sie nicht mehr so relevant. Aber die sind in der Werkseinstellung verborgen. Und da ist die Frage, was ist wertvoller fürs gelingende Leben?
Also das Negativity Bias würde ich nicht als Mindfuck abtun, sondern das würde ich als eine sehr sinnvolle Facette unserer Werkseinstellung gerne auf den Silberteller legen. Und das kriegen wir auch nicht weg. Das ist so tief verankert, also da kann man sich auf den Kopf stellen, das kriegt man nicht weg, das ist auch gut so. Es ist weniger die Frage, was ist sinnvoller, positive Gefühle stärken oder unangenehme Gefühle regulieren. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge. Wir brauchen beides. Es sind beides zentrale psychische Kompetenzen. Und das, was in der positiven Psychologie der grundlegende These ist, die eben, wie gesagt, massivst empirisch unterfüttert ist mittlerweile, wenn wir uns zuerst auf das Fördern des Positiven fokussieren, dann haben wir dadurch so viel Rückenwind generiert, Klammer auf Broaden und Build, dass es leichter fällt, die Emotionen zu regulieren, die unangenehm sind. Weil diese Ressourcen, die bei Broaden und Build aufgebaut werden, die betreffen ja auch die eigene Emotionsregulation. Die betreffen zum Beispiel Verhaltensflexibilität, die betreffen Achtsamkeit, die betreffen die Fähigkeit, Perspektive zu wechseln. Das sind alles intrapsychische Ressourcen, die dadurch aufgebaut werden. Deswegen erst das eine, das Positive fördern, und dann kann ich damit leichter das Unangenehme regulieren.
Spannend, rational, glaube ich, sehr, sehr gut verständlich. In der Regulationsmechanik erfordert das, ich weiß nicht, Disziplin, Übung, Bewusstheit.
Nein, braucht es nicht, und das ist das Schöne. Also da kann ich jetzt aus meiner Erfahrung, ich bin ja Coach und trainiere Coaches und bilde in positiver Psychologie aus, aus der Erfahrung von also wirklich Hunderten von Ausbildungsteilnehmenden, die im Rahmen der Ausbildung positive Psychologie, das sind so 15, 16 Tage, also über einen längeren Zeitraum ist man zusammen, die am Anfang der Ausbildung genau das lernen, was wir jetzt besprechen. Negativity Bias, Broaden and Build, was hat das für eine Auswirkung auf mich und was mache ich jetzt damit? Und dann kriegen die so ganz einfache kleine Interventionen mit dem Vorschlag, probier das doch mal aus. Und ich würde dir jetzt mal 2, 3 solcher Interventionen skizzieren, damit wir sehen, dass es hier nicht um Disziplin geht, weil mit Disziplin wären wir ja wieder in der Selbstentwicklung, Selbstoptimierung, Selbstablehnungsfalle. Wir wollen ja diese Entfaltung, wir wollen ja Raum schaffen für diese Seifenblasenmomente. Und eine der Interventionen, die am bekanntesten vermutlich ist aus dem Bereich der positiven Psychologie, die hat verschiedene Namen. Sie heißt entweder positiver Tagesrückblick oder Count Your Blessings oder Three Good Things. Ne, so gibt unterschiedliche Etiketten dafür. Und die hat 2 Bestandteile. Bestandteil Nummer 1 ist, sich die Frage zu stellen, was war denn heute schön? Oder wenn ich das morgens mache, darf man sagen, was war am letzten Tag schön? Ne? Ich kann rückblickend auf die letzten 24 Stunden schauen. Und indem ich mir dann 3 Aspekte rausgreife, die ich als schön erlebt habe, sammle ich rückwirkend solche Seifenblasenmomente. Ja, ich hole mir rückwirkend nochmal hier, ah ja, gestern, das war schön, da hatte ich dieses Gespräch mit meiner Freundin, habe mich total gut verstanden gefühlt, das war ein richtiger verbundener Moment, das war tatsächlich echt schön. Und das ist die eine Frage, was war heute schön? Und die reicht aber nicht. Die zweite Frage, die wir brauchen, ist, was habe ich denn dazu beigetragen, dass ich das mitgekriegt habe, dass es schön war? Wie habe ich dazu beigetragen, dass ich das habe als schön erleben können? Und in dem Beispiel mit dem Gespräch mit der Freundin wäre das, ich habe mich ganz auf das Gespräch konzentriert. Ich war nicht abgelenkt, ich habe nicht nebenbei noch an irgendwas anderes gedacht oder E-Mails gecheckt oder sonst was gemacht, sondern ich war ganz in diesem Moment des Kontakts präsent. Das war mein Beitrag. Und so kann ich mit dieser Mini-Intervention 2 Aspekte als Gewohnheit aufbauen, nämlich erstens die Wahrnehmung des Positiven, was war schön, und zweitens die Selbstwirksamkeit, was kann ich dazu tun, damit ich das überhaupt mitkriege, dass es schön ist.
Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu klassischem Journaling, ja, weil als ich das gelesen hatte bei dir, diese zweite Frage der Selbstwirksamkeit, die ist, glaube ich, entscheidender Unterschied zu einer üblichen Journaling-Praxis.
Ja. Ja, und das ist auch kein Dankbarkeitstagebuch übrigens, weil wir fragen uns, was war heute schön? Und das sollten wir bitte möglichst jeden Tag machen. Das kann man auch per Journaling machen. Man kann sich ein Büchlein aufs Nachtkästchen legen. Man kann das machen, wenn man sein Kind ins Bett bringt. Man kann das mit dem Partner beim Abendessen tun. Man kann das zu Beginn eines Meetings machen. Was war denn schön seit dem letzten Mal? Oder was war gut? Oder wo hatten wir Erfolge? Kann man anpassen. Und dann möglichst jeden Tag. Die Dankbarkeitstagebücher, die es ja auch gibt, die haben auch ihren Nutzen, aber die sind nicht empfehlenswert für jeden Tag. Weil wenn ich mich frage, wofür bin ich in meinem Leben dankbar, dann wird es heute dasselbe sein wie morgen, wie übermorgen. Das ändert sich nicht von Tag zu Tag. Ich bin dankbar für meine Gesundheit, meine Beziehung, den Ort, an dem ich lebe, bestimmte Menschen in meinem Leben, ne? Beispiele. Das ändert sich nicht von Tag zu Tag. Und deswegen ist das Risiko, wenn wir zu oft dieses Dankbarkeitstagebuch schreiben, dass sich es tatsächlich abnutzt und dass das Gefühl der Dankbarkeit im Sinne der hedonistischen Adaptation, also der Gewöhnung ans Positive, sich abnutzt. Und deswegen die Empfehlung, wo es auch Studien dazu gibt, die in diese Richtung Evidenz liefern, Dankbarkeit einmal in der Woche, aber was war heute schön, das jeden Tag, weil das ist die Gewohnheit, die ich aufbauen will. So, und dann hätte ich also eine Intervention. Da brauche ich 2 Minuten dazu abends, bevor ich einschlafe. Was war schön, wie habe ich dazu beigetragen, fertig. Eine andere Intervention, die extrem auf positive Resonanz stößt und die auch keine Zusatzzeit braucht, kommt aus dem Bereich des bewussten Genießens, ist der sogenannte Pleasure Walk oder Genussspaziergang auf Deutsch. Und wenn ich, ist egal, wo ich hingehe, ob ich zur U-Bahn gehe, zum Bus, zum Einkaufen, zum Bäcker, völlig egal, mein Kind von der Schule abhole, ganz egal, ich definiere den Weg von A nach B als Genussspaziergang. Und das heißt, dass ich während dieses Weges, den ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklege, dass ich versuche, möglichst viele positive Eindrücke zu sammeln. Und zwar, es kann in einer völlig vertrauten Umgebung sein. Ich kann sagen, was finde ich hier schön, was finde ich hier spannend, was macht mir hier Freude, und sammle positive Eindrücke. Und für den Anfang, um das Negativity Bias so ein bisschen zu beruhigen und auf Urlaub zu schicken, ist es gut, das eine Viertelstunde oder 20 Minuten zu tun, weil danach hat mein Kopf umgeschaltet. Und dann habe ich jetzt 2 Interventionen, die kosten mich keine Zeit. Deswegen brauche ich keine Disziplin. Ich muss nur dran denken.
Ja, da fängt es ja schon an. Aber jetzt kurz zu diesem Spaziergang. Du hast ja eine Session beschrieben mit einem Klienten, der sehr, sehr gestresst war. Und die erste Intervention war, dass ihr zu eurem Büro gelaufen seid und dass das bei ihm unglaubliche Wirkung entfaltet hat. Ist das das, was du jetzt vorgeschlagen hast, oder ja, war das wiederum was anderes?
Nee, das ist die gleiche Intervention. Und dieses Beispiel, das habe ich in meinem Coaching-Buch als Fallbeispiel für Emotionen beschrieben. Das ist wirklich was, was mich bis heute tief beeindruckt. Weil dieser Mensch, der war nicht einfach nur gestresst, sondern der war massiv im Burnout bis hin zu depressiven Symptomen und suizidalen Tendenzen. Also ihm ging es richtig schlecht. Und ich bin nicht nur Coach, ich bin auch Psychotherapeutin. Also insofern darf ich damit auch arbeiten. Wenn ich jetzt ein nur Coach wäre, dann müsste ich das einem Psychotherapeuten überweisen. Und der kam zu mir, das war ein Präsenzcoaching. Er hatte eine Anfahrt von 300-400 Kilometern. Das heißt, wir hatten uns für den ganzen Tag verabredet. Morgens um 9.30 Uhr wollten wir beginnen bei uns im Institut. Und er kam am Vorabend. Und ich habe ihm dann am Vorabend, als er mir geschrieben hat, ich bin gut da, ist alles fein, habe ich gesagt, du pass auf, wenn du morgen zu mir kommst, dann mach doch bitte einen Umweg durch den Kurpark in Bad Aibling, da wo ich arbeite, und schau mal, was du in einer Viertelstunde auf dem Weg, bis du zu mir kommst, an Schönem wahrnehmen kannst. Habe ihm die Gebrauchsanweisung Pleasure Walk, so wie dir vorhin, kurz erklärt und habe gesagt, mach mal und dann red mal drüber, wenn du da bist. Und habe ehrlich gesagt keine großen Erwartungen dran gehabt, außer dass es ihm irgendwie gut tut. Und dann kam der Mann, also ich kannte ihn schon vorher, ein ehemaliger Teilnehmer, deswegen so vom Persönlichen waren wir uns vertraut. Und er kam und er hat mich angeschaut, er hat gesagt, du, unglaublich, ich habe das Gefühl, ich habe mich wieder das erste Mal wieder gespürt, seit Monaten. Und er hat dann beschrieben, wie es ihm ging in diesen 20 Minuten, die er da zu Fuß langsam durch den Kurpark gegangen ist, ohne Telefon, einfach nur aufnehmen, was er schön fand. Und das hat für ihn, das war wirklich Broaden und Build in Aktion, das hat für ihn die Arbeitsfähigkeit sichergestellt, dass wir diesen Tag extrem effektiv nutzen konnten. Wir haben am Vormittag richtig viel an den Themen gearbeitet. Er hat für sich auch die Stressoren und die Schmerzpunkte beschrieben. Also so viel zum Thema, es geht hier nicht nur um positive Emotionen. Und wir haben geschaut, welche Möglichkeiten kann es für ihn geben, dass er damit leichter, besser und auch zielführender für sich umgeht, wo er in Zukunft hin möchte. Und dann sind wir am Nachmittag rausgefahren, haben Walk and Talk gemacht hier. Ich wohne ja nah an den Bergen, haben das noch als Umgebung genutzt. Und da konnte ich immer wieder diese Wahrnehmung des Positiven einfach durch die Umgebung mit einfließen lassen. Und am Ende dieses ersten Tages war er so gestärkt und geklärt, dass er gesagt hat, du, den halben Tag, den wir uns noch zusätzlich vorgenommen hatten für morgen, den brauche ich nicht. Ich fahre morgen früh ganz entspannt heim. Wir telefonieren in 2 Wochen. Ich bin zuversichtlich, dass ich das jetzt hinkriege. Und ein Zusatz noch. Und dann kam er nach ungefähr 3 Jahre später, kam er dann zu mir in die Ausbildung Positive Psychologie, weil ihn das fasziniert hat, und hat in der Startrunde erzählt von dieser Erfahrung. Er hat gesagt, das hat buchstäblich mein Leben verändert. Und das fand ich extrem beeindruckend. Weil darum hatte ich ihn nicht gebeten. Ja? Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass er davon spricht. Und ich saß da und war einfach nur total berührt, weil ich mich so gut an diese Erfahrung erinnere. Die hat mich sehr beeindruckt.
Daniela, und das ist ja, wird häufig empfohlen in einer Psychotherapie, dass die Natur einem gut tut.
Mir.
Jetzt lädst du das auf oder wertest du das auf, indem man darauf achtet, dass man in der Natur nicht nur die Natur wahrnimmt, sondern die schöne Seite der Natur bewusst wahrnimmt und einfach für sich selbst klar macht. Ja, und das ist, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung zu klassischen Spaziergängen.
Ja. Also es gibt aus Japan kommendes Konzept des sogenannten Waldbadens. Das wäre jetzt so eine spezielle Facette davon. Dazu braucht man einen Wald. Für einen Pleasure Walk brauche ich keinen Wald. Ich kann ihn nehmen, aber ich muss ihn nicht. Das, was da psychologisch passiert, das kommt aus der Umweltpsychologie. Es gibt eine Theorie, die nennt sich Attention Restoration Theory, also die Wiederherstellung der Aufmerksamkeit. Und das ist spannend, weil das wiederum auf unsere Werkseinstellung und das Negativity Bias zurückzuführen ist. Heißt, wir haben in unserem Gehirn haben wir ja unterschiedliche Abteilungen. Wir haben ein Mittelhirn, das eher so für Negativity Bias, Fight and Flight und für unmittelbare Reaktionen zuständig ist, auch für Emotionen. Und wir haben das sogenannte Großhirn, mit dem wir denken, planen, Podcasts hören, Gespräche führen, ne? Unser Großhirn. Und das Großhirn hat jeden Morgen, wenn wir aufwachen, eine bestimmte, sozusagen ein bestimmtes Maß an Energie, das es für diesen Tag verwenden kann, die kognitiven Ressourcen, für das sogenannte exekutive Funktionieren, also für genau dieses Planen, Priorisieren, sich zurückhalten, wenn andere reden, also diese ganzen Kulturtechniken. Und wenn der Speicher von unseren kognitiven Ressourcen sinkt, dann merken wir das. Und manchmal sinkt der massiv, weil wir zum Beispiel in einem Meeting sind, wo wir uns die ganze Zeit zurückhalten müssen, um nicht rauszuplatzen. Und dann läuft unser Speicher leer.
Das Ego-Depletion.
Ego-Depletion, exakt. Ja. Genau. Ja. Und das Problem ist, dann übernimmt das Mittelhirn und dann tun wir Dinge, die wir am nächsten Tag irgendwie semi-optimal finden. Ja. Ja. Und da kommt jetzt die Attention Restoration Theory rein, weil eine Möglichkeit, diese kognitiven Speicher wieder aufzufüllen, der Depletion also entgegenzuwirken, ist, dass wir gut schlafen. Jetzt ist die Frage, was mache ich, wenn das nachmittags um 2 ist und ich mich nicht hinlegen kann, weil ich bin in der Arbeit. Ich kann einen Pleasure Walk dazwischen schalten, weil es sich zeigt, dass diese Aufmerksamkeit auf schöne Reize in der Umgebung, speziell wenn die mit den Farben Blau und Grün gekoppelt sind, das ist wieder Werkseinstellung. Blaue Wolken oder blauer Himmel, Wasser, grüne Blätter, Wiesen. Wenn wir da erlauben, unserer Wahrnehmung, dass sie quasi per Weitwinkel dieses alles aufnimmt, dann kommt dadurch wieder ein bisschen mehr in unser kognitives Ressourcenfass rein. So ungefähr wie wenn wir unser Telefon mal für 10 Minuten an den Strom hängen. Dann ist es nicht vollgeladen, aber es ist wieder ein bisschen fitter. Und das ist ein Effekt der Pleasure Walks, der nicht nur auf positive Emotionen zielt, das macht ja auch noch Freude, sondern der uns dabei auch noch hilft, dass wir unsere kognitiven Ressourcen wieder aufladen. Und dann sind wir sozialverträglicher und dann sind wir verhaltensflexibler. Weil es zeigt sich zum Beispiel, wenn man Meetings vergleicht, die morgens um 10 stattfinden oder nachmittags um 4, die Stimmung ist eine andere. Oder wenn man Richterbeurteilungen anschaut, morgens um 10 oder morgens um 30:30, kurz vor, wenn du
hungrig
schon
sollten sie nie sein. Ja, genau.
Oder am Nachmittag. Richter sind auch noch Menschen. Das ist Cognitive Depletion.
Ja, absolut, absolut.
Also das heißt, geht spazieren, Leute. Ja,
es ja,
Bewegung ja auch noch.
Geh bewusst spazieren, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt. Ja. Ja? Das ist wirklich, geht darum, dass du die Umgebung wahrnimmst.
Ja.
Und ich tendiere zum Beispiel auch dazu, dass ich dann einen Podcast höre oder Hörbuch höre und einfach selbst von der Umgebung abgelenkt bin.
Ja,
und
genau.
Da geht es nicht um die mechanische Bewegung, sondern um die psychologische Wahrnehmung.
Ja, ja? Genau.
Ja, vielleicht nur ein Punkt, der mich davor bewegt hat, das Thema Dankbarkeit. Ich habe jetzt der Dankbarkeit ein höheres Gewicht beigemessen wie du, weil du sagst, ja, an sich ist man ja eigentlich immer nur für die gleichen Dinge dankbar. Das habe ich jetzt eine andere Erfahrung gemacht. Und das ist auch, glaube ich, die Frage, wie hoch du deine eigene Selbstwirksamkeit einschätzt in diesem Leben, ob alles an dir hängt oder es ist doch, passiert immer wieder etwas, wo du sagst, okay, da habe ich keinen Einfluss drauf. Und weil das jetzt sich gut entwickelt hat, da bin ich dafür auch dankbar.
Absolut. Absolut. Also ich wollte nicht sagen, dass Dankbarkeit irgendwie ein zweiter Klasse Gefühl ist. Ist es gar nicht. Es ist ein First-Class-Gefühl, auf jeden Fall. Es hat enorme Wirkungen. Was ich vorhin verkürzt dargestellt habe, ist, dass wenn Menschen in ihrem Dankbarkeitstagebuch jeden Abend die Frage beantworten, wofür bin ich in meinem Leben dankbar, dass die Gefahr besteht, dass sie sich wiederholen. Man kann dem entgegenwirken. Eine Übung, die ich dafür anbiete, ist auch eine ganz einfache, kostet auch keine Zeit. 3-2-1. So mit der Frage, wofür bin ich dankbar in drei Dinge in meinem Leben insgesamt? Das sind dann so die großen Sachen, ja, Beziehung, Gesundheit, Lebensumgebung, sowas. Wofür bin ich dankbar heute? 2. Und wofür bin ich dankbar jetzt in diesem Moment? Und dann habe ich über dieses 3-2-1 habe ich unterschiedliche Facettierungen von Dankbarkeit, die ich unmittelbar erleben kann. Ich stelle die Frage in Kursen, das ist eine der Interventionen, die die Coaches lernen, wo man in 2 Minuten ein Gefühl von Dankbarkeit sehr facettenreich auffächern kann. Und darum geht's. Es geht darum, Dankbarkeit nicht als psychische Turnübung zu verstehen und zu sagen, so, jetzt sei mal schön dankbar, ja, so wie das Kind an der Theke, das irgendwie ein Stückchen Käse kriegt, ja, jetzt bedank dich aber auch. Nein, es geht darum, ein Gefühl zu haben, so wie du sagst, es ist etwas mir geschenkt worden, ich habe etwas bekommen, was mich freut und was auch nicht selbstverständlich war und was ich auch nicht selber gemacht habe. Ja, wir sind ja nicht uns selber dankbar, sondern wir sind dem Leben oder anderen Menschen dankbar. Und mit diesem 3-2-1 Perspektivwechsel kriegen wir da genügend Differenzierung rein, damit die hedonistische Adaptation nicht reinkickt und uns die Dankbarkeit mechanisch abschilfert quasi.
Und da hilft es auch, wenn du jetzt 2-3 Minuten Facettenreichtum der Dankbarkeit mit begreifst. In dem Moment, wo du die Dankbarkeit verspürst, kannst du nicht unglücklich sein.
Ja, das stimmt. Und du kannst dich nicht ärgern. Also es ist kontra Groll und Ärger und Unglück. Genau, deswegen ist Dankbarkeit so ein First-Class-Gefühl, weil es die anderen Gefühle vorübergehend auf stumm stellt.
Mit jedem Abo wächst unser Podcast und Top-Gäste sagen noch schneller zu. Abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und wir liefern die besten Köpfe. Versprochen.
Und vielleicht zum Thema das gelingende Leben. Ich glaube, das spielt auch in der positiven Psychologie eine relevante Rolle. Gibt es Elemente des gelingenden Lebens, die man als maßgeblich betrachten kann? Weil ich vermute, dass für jeden Menschen das gelingende Leben unterschiedliche Facetten hat. Gibt es da einen gemeinsamen Nenner?
Ja, den gibt's. Und mit dieser Frage beginne ich die Ausbildung in positiver Psychologie. Das heißt, am ersten Vormittag, an unserem ersten Kurstag, kriegen die Teilnehmenden das in Form einer Gruppenarbeit als Frage. Geht zu 4 zusammen und beantwortet euch die Frage, was ist gelingendes Leben? Und bitte bringt es auf 3 oder 4 Big Points, die ihr dann zurückbringt. Und es ist, dann kommen so 3, 4, 5 Gruppenergebnisse zurück und es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie parallel diese Ergebnisse sind. Also das heißt, ja, es gibt unterschiedliches Wording, es gibt unterschiedliche, vielleicht auch kulturelle Feinabstufungen, aber die großen Punkte, die zum gelingenden Leben dazugehören, die sind universell menschlich. Also da, und die sind mittlerweile ja auch durch Forschung belegt. Ne? Also gelingendes Leben im Sinne von Selbstaktualisierung, sowas kann man ja messen. Was haben Menschen mehr?
Was ist eine Selbstaktualisierung? Den Begriff kenne ich nicht.
Potenzialentfaltung, okay. Das Psychologensprech für Potenzialentfaltung. Es heißt, in einfachen Worten gesagt, werde, wer du bist. Nicht werde, wer du sein müsstest, sondern werde, wer du bist, was in dir angelegt ist. Selbstaktualisierung, also sich selber zu entfalten. Und was dazu gehört, ist, ich greife jetzt mal auf Modelle zurück, wie die psychischen Grundbedürfnisse, was wir brauchen, um gut zu leben. Das wäre Verbundenheit, also vertrauensvolle Beziehungen mit einem oder mehreren Menschen, wo wir uns öffnen können und auch persönliche Nähe zulassen können. Das wäre Kompetenz. Du hast vorhin von Selbstwirksamkeit gesprochen. Also das Gefühl, meine eigenen Stärken so einsetzen zu können, dass was vorwärts geht, dass ich eine Wirkung habe. Im Gegensatz zu Hilflosigkeit und Gummiwänden, die mich immer wieder zurückschwingen lassen. Und das Dritte wäre die Autonomie, also die Orientierung an den eigenen Werten. Also Wirksamkeit nicht um der Wirksamkeit willen, sondern Wirksamkeit, wo es mir wichtig ist. Ja, also mir ist jetzt zum Beispiel wichtig, dieses Thema sehr präzise zu formulieren, weil es mir sehr am Herzen liegt, Autonomie. Und das versuche ich so zu tun, indem ich es in Worte fasse, die hoffentlich verständlich und anschlussfähig sind. Und mit diesen drei psychischen Grundbedürfnissen können wir gelingendes Leben schon mal ganz gut greifen. Also das ist schon mal so die Minimalvoraussetzung. Verbundenheit, Kompetenz erleben und Autonomie, also Sinnerfüllung, Werte. Da gehört aber noch mehr dazu. Und das ist zu Hause im Konzept des psychischen Wohlbefindens. Die Autorin Carol Riff habe ich gerade vor kurzem auf der Europäischen Konferenz Positive Psychologie hören können. Das ist also immer wieder faszinierend, wenn man dann auch sieht, wie diese Forscherinnen so mit einer solchen persönlichen Begeisterung an ihrem Thema sind. Und sie ist kurz davor, die Welt zu umzukrempeln, weil sie sagt, so geht das nicht. Es müssen viel mehr Menschen ein gelingendes Leben führen können. Hey Leute, lasst uns was dazu beitragen. Und sie bringt noch Aspekte mit rein wie Selbstakzeptanz, dass ich mit mir gut Freund bin. Sie bringt mit rein Wachstumsentwicklung, dass ich also mir zugestehe, dass ich heute eine andere bin als morgen, als übermorgen, als nächstes Jahr. Also ich kann heute milde mit mir sein, weil ich weiß, ich kann lernen und mich weiterentwickeln. Ich kann, nicht ich muss. Ja? Und Sinn und Werte im Sinne von, wo ist denn die große Richtung, in die es für mich geht? Wo ist mein Leitstern? Wo sind meine zentralen Werte und Visionen? Und wenn wir das alles haben, dann haben wir das gelingende Leben ziemlich gut eingegrenzt. Es zeigt sich immer mehr, dass es einen Faktor gibt, ohne den gelingendes Leben nicht geht. Und das sind andere Menschen. Also vertrauensvolle Beziehungen, wenigstens eine oder zwei, weil wenn die eine Person gerade nicht kann, dann habe ich noch eine zweite Person. Das ist das, was ein gelingendes Leben, was die Grundlage ausmacht. Und das ist gerade heute so relevant, wo wir von der Pandemie der Einsamkeit sprechen und in vielen Ländern schon Einsamkeitsbeauftragte installiert werden von Regierungsseiten her, weil erkannt wird, was für einen großen Schaden Einsamkeit anrichtet. Nicht nur individuell, sondern auch sozial und damit gesellschaftlich. Also die vertrauensvollen Beziehungen zu anderen Menschen, das ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt im gelingenden Leben. Und das andere drumherum.
Vielleicht ein paar grundsätzliche Fragen dazu. Jetzt liegt jemand auf dem Sofa, isst Chips und schaut Netflix. 4 Stunden schon. So, jetzt rein aus der Perspektive des gelingenden Lebens würde ich sagen ungünstig. Ja, das heißt, weder für die Selbstwirksamkeit ist das gut, noch für einen Leitstern, noch für die grundsätzlichen Werte, wo man ein Gefühl hat dafür, was richtig und vielleicht nicht so richtig ist. Jetzt individuell betrachtet ist es natürlich immer unterschiedlich. Vielleicht hat er jetzt einfach sich eine Pause gegönnt. Aber da im 6. Monat in Folge würde ich jetzt sagen, ungünstig. So, jetzt, er versteht ja das auch, der Mensch, dass es gerade eben vielleicht nicht so so günstig ist für sein gelingendes Leben. Warum? Oder was ist die Ursache, dass er das im sechsten Monat wiederholt, wissend, dass eigentlich das nicht sein sollte?
Zweierlei. Einerseits Gewohnheit. Unser Gehirn ist ganz erpicht auf Gewohnheiten, weil unser Gehirn so viel Energie verbraucht über den Tag, ne? Cognitive Depletion hatten wir vorhin schon, dass es versucht, Energie zu sparen, wo es nur kann. Und Gewohnheiten sind ein maximales Energiesparinstrument verglichen mit Entscheidungen. Ja, wenn ich weiß, ich esse jeden Morgen meinen Porridge zum Frühstück, dann mache ich den morgens und fertig. Wenn ich mich morgens aber hinstelle und sage, will ich heute Porridge oder vielleicht Brötchen oder will ich vielleicht einen Apfel oder will ich vielleicht mir ein Gemüsefrühstück machen, dann habe ich Entscheidungsdruck. Das verbraucht Energie. Deswegen findet unser Gehirn Gewohnheiten voll gut. Und wenn diese Person im sechsten Monat in Folge ihre Netflix-Gewohnheit gefüttert hat, dann ist die richtig gut am Start. Gerald Hüther, von dem ich vorhin schon geredet habe, der mit der Potenzialentfaltung, der bringt es auf den Punkt, Neurobiologe, und der sagt, du kriegst ein Gehirn so, wie du es benutzt. Wenn du dein Gehirn vor allem zum Fernsehen benutzt, dann kriegst du ein Gehirn, mit dem du super Fernsehen kannst. Ja? Wenn du dein Gehirn benutzt, um damit Spuren zu lesen als Jäger im Wald, dann kriegst du ein Gehirn, mit dem du gut Spuren lesen kannst. So einfach ist es, Gewohnheiten. Und das wäre aber verkürzt gedacht, wenn man nur sagt, ja, der Typ hat halt schlechte Gewohnheiten aufgebaut. Und das ist das Problem, vor dem auch die positive Psychologie und generell die Psychologie steht. Wo sind die Ursachen individuell und wo sind sie strukturell oder gesellschaftlich? Das heißt, welche Ressourcen stehen dieser Person zur Verfügung? Was hat sie an Alternativen? Und mit Ressourcen meine ich hier ganz konkret physische Ressourcen. Also kann diese Person das Haus verlassen? Ist sie dazu in der Lage? Oder kann sie das nicht, weil eine Freundin von mir hat sich den Fuß sehr kompliziert gebrochen, die ist jetzt seit 10 Wochen mehr oder weniger auf der Couch angenagelt, weil sie kaum mit ihren Krücken 3 Schritte laufen kann. Ne? Ressourcen. 6 Monate und 10 Wochen, also 10 Wochen sind lang für sie. Das nur am Rande. Und die anderen Ressourcen, was gibt es für Alternativen zu dieser Netflix-Couch-Abschalt? Automatismus. Gibt es Menschen, mit denen die da sind, die sich interessieren? Gibt es eine Umgebung, wo man vor die Tür kann und sagt, da gehe ich gerne raus oder habe ich Angst, wenn ich vor die Tür gehe? Gibt es saubere Luft draußen, wo ich raus kann? Ja, also diese ganzen Umgebungsressourcen, die spielen hier auch eine Rolle. Und letztlich müssen wir das auch betrachten, nicht nur als 6 Monate, sondern was war vorher in diesem Leben und wo kommt die Psyche her? Also wie viel Rückschläge hat die Person einstecken müssen? Und wenn die vielleicht vor diesen 6 Monaten eins nach dem anderen an kritischen Lebensereignissen eingesammelt hat, dann ist es vielleicht einfach auch verständlich, dass die Psyche sich dann so eine quasi Auszeit erstmal gönnt und sagt, ja, jetzt geht gerade nicht mehr. Aber dadurch, dass eine Gewohnheit wird, ist die Frage, wie komme ich da wieder raus? Da brauche ich dann wieder individuelle Ansätze. Ich möchte mich nur dagegen wenden, alles der individuellen Person zuzuschreiben, weil viel ist wirklich nicht individuell lösbar. Und die Resilienzforschung geht inzwischen auch diesen Weg, dass Resilienz, also die Widerstandskraft gegenüber psychische Widrigkeiten, nicht mehr nur individuell betrachtet wird, sondern gesellschaftlich. Wir sprechen inzwischen von systemischer Resilienz. Also wie gut kann ein Team, ein Unternehmen, eine Gesellschaft dem Gegenwind standhalten? Oder solchen einschneidenden Lebensereignissen standhalten. Und das ist wichtig, dass wir das in der Psychologie vor lauter Individualismus nicht aus den Augen verlieren.
Gleichzeitig ist das auch sehr gefährlich, weil wir die Menschen in eine Opferhaltung hineintreiben können und deren Selbstwirksamkeit und Autonomie killen, indem sie denen den Ausweg bieten. Und wenn jetzt Lubomirski, die zitierst du ja auch, die sagt, das Empfinden des Glücks ja genetisch sehr, sehr stark geprägt bei den Unterschieden zwischen den Personen und dass das Umfeld ja gar nicht so prägend ist, ja, sondern macht ja vielleicht 10-15% aus.
Ja. Ja, wobei von dieser Studie, die ist sehr weit zitiert worden, weil die so schön griffig ist, das sogenannte Tortendiagramm des Glücks, hat sich Lubomirski vor etwa 5 Jahren öffentlich distanziert, weil sie sagt, ja, das haben wir schon ein bisschen vereinfacht dargestellt. Also das mit dem Genetischen, das bezieht sich daraus, was ich vorher mit dem Schwingungskorridor beschrieben habe. Da sind genetische Unterschiede. Es gibt Menschen, die haben ein höheres Maß an positiven Emotionen in ihrem Grundzustand als andere. Da sind wir unterschiedlich durch unser genetisches Roulette. Hat zu tun mit Extraversion, Introversion, hat zu tun mit persönlichen Erfahrungen, mit Lebensbedingungen, mit Ressourcen.
Offenheit,
viele Faktoren, Neurodiversität. Massive Unterschiede, und das ist der Teil, den sie als genetisch einordnet. Ja? Wir haben unterschiedliche Körper, unterschiedliche Gehirne, deswegen geht es uns unterschiedlich. Aber die persönlichen, das, was ich selber tue, also Selbstwirksamkeit, Autonomie, das hat einen sehr großen Einfluss. Ob man den jetzt quantifiziert und sagt, das sind 20 von 100%, das sei jetzt mal dahingestellt, weil da geht es ja auch um Unterschiede zwischen Menschen. Wenn ich jetzt was ändere in meinem Leben, zum Beispiel von der Couch aufstehe und das Netflix-Abo kündige, das kann einen Unterschied von 100% in meinem Glücksgefühl machen. Kann, muss nicht. Ja, also Lubomirskis Tortendiagramm wurde sehr, sehr oft missverstanden als, ach so, wenn du eine Intervention machst, wirst du um 20% glücklicher, weil das ist ja das aktive Verhalten. Aber so ist es ja eben nicht.
Das erklärt, das ist wirklich wichtig, das erklärt die Empfindungsunterschiede zwischen zwei Menschen.
Ja, genau.
Das erklärt nicht, wie sich das Glück zusammensetzt. Und das ist, glaube ich, das wird auch häufig missverstanden, dass man sagt, okay, 50% meines Glücks ist durch geprägt. Nein, das ist immer die Unterschiede zwischen den Menschen, die werden zu 50% erklärt.
Sondern zwischen 100. Also die Varianz zwischen 100 Menschen, und um diese Unterschiede geht's. Aber das ist relativ abstrakt und das interessiert unsere Person, die auf der Couch sitzt, eher weniger. Die Person, die auf der Couch sitzt, will eher wissen, was kann ich tun und wie kriege ich die Kraft dafür, dass ich es tue.
So ist es. Und das ist viel ermutigender, zu wissen, dass der Schritt bei mir liegt.
Ja.
Und nicht bei der institutionellen Resilienz. Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig, weil man kann mit allem in eine oder in die andere Richtung übertreiben. Und ich bin eher für die Schattierungen als für schwarz oder weiß.
Ja, da sind wir uns vollständig einig. Ich finde die systemische Resilienz deshalb so wichtig, weil ich arbeite auch im Unternehmenskontext, wo ich Menschen unterschiedlicher Hierarchiestufen quasi resilient oder fit machen soll. Und manches geht nicht. Also für manche Thematiken kann man mit Coaching nichts erreichen. Ich hatte kürzlich erst so einen Fall im Coaching, hohe Ebene, Führungsebene. Wenn oben drüber jemand sitzt, der offensichtlich nicht in der Lage ist, sein Verhalten so zu regulieren, dass es konstruktiv in einem Team sich einbringt, sondern wo alle immer nur mit Kettenhemd reingehen, damit sie sicher sind für dieses Meeting, da kann ich individuell die Person nur bedingt coachen, weil an diesen Dynamiken kann ich individuell nicht angreifen.
Ja, da kannst du nur die Selbstregulation.
Das wäre systemische Resilienz. Wie kann die Organisation sicherstellen, dass auch an der Top-Top-Position noch bestimmte, sagen wir mal, Feedback-Fähigkeiten und Regulationsmechanismen vorhanden sind? Weil da hört es oft auf. Ja, je höher man kommt in der Hierarchieleiter, umso weniger Feedback Möglichkeiten gibt es überhaupt noch. Und dann entwickeln sich die Menschen an den Spitzen halt auch zu unterschiedlichen, sagen wir mal, Persönlichkeiten.
Kommen wir zurück zum Thema Gewohnheiten. Ich glaube, das ist ja der beste Weg, eine Veränderung zu institutionalisieren in eigenem Leben, die Gewohnheiten zu verändern, ja, damit man neue Gewohnheiten hat. Ja, nicht mehr Netflix schauen, sondern genug Spaziergänge zu machen. Also, und du hast jetzt ein paar Mal das Wort Disziplin, jetzt würde ich sagen, negativ gefärbt ist vielleicht übertrieben, aber mit Vorsicht angemahnt. Das hatte ich jetzt bis jetzt in der Form noch nie angetroffen. Ja, und ich bin auch einer anderen Meinung, was gut ist, aber kannst du vielleicht das ausführen, damit ich das besser verstehe?
Ja, kann ich. Darf ich ein bisschen ausholen?
Daniela, der Raum gehört dir.
Okay. Also Disziplin per se ist eine gute Sache. Ich würde sie nicht als Disziplin benennen, weil das ist preußisch gefärbt, sondern ich würde sagen Durchhaltevermögen, Ausdauer, Verlässlichkeit. Das ist die Charakterstärke, die dahinter liegt. Charakterstärke ist ein Begriff aus der positiven Psychologie, das Stärkenmodell. Und wenn wir sagen Verlässlichkeit im Sinn von ich verlasse mich drauf, dass ich das umsetze und andere können sich auch drauf verlassen, dann kriegt Disziplin eine andere Färbung. Mir geht's um die emotionale Färbung bei der Disziplin, weil für viele Menschen in unserem Kulturkreis Disziplin direkt gekoppelt ist mit Anstrengung, sich selber nicht regulieren, sondern stark in eine bestimmte Form pressen und mit dem sogenannten inneren Schweinehund. Den kennen ja viele. Also ich war wieder zu faul, ich habe wieder nicht geschafft und dann bin ich in der Selbstabwertung. Ich bin seit 35 Jahren Coach und Trainerin und erlebe seit 35 Jahren, wie sich Menschen mit der Disziplin hart tun. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie erleben, dass sie nicht können und sich dann dafür abwerten. Die Sache mit dem Schweinehund, die war eine schöne Anekdote, die ist jetzt so irgendwie so 20 Jahre alt, aber inzwischen ist es sinnvoller, in einer anderen Art und Weise darüber nachzudenken und da möchte ich jetzt kurz ausholen. Und zwar Daniel Kahnemann, langsames Denken, schnelles Denken. Das ist vielen Menschen inzwischen ein Begriff. Kahnemann ist ja einer der ganz wenigen Psychologen, die einen Nobelpreis bekommen haben, ne, für Verhaltensökonomie, nicht für Psychologie, aber er kriegt quasi einen absoluten Ritterschlag. Und er konnte nachweisen, wie wir Entscheidungen treffen, unter anderem, dass wir die nicht rational treffen, sondern dass da unsere Emotionen und unsere sogenannte Intuition eine große Rolle spielt. Daraus hat Kahnemann abgeleitet, unser Gehirn denkt in zwei Weisen. Es gibt ein schnelles Denken, ein intuitives, automatisches Denken, das auf bestimmte Reizmuster anspricht. Und es gibt ein langsames Denken, das kulturell entwickelt wird, das gelernt wird, das Kinder auch erstmal erwerben müssen. Und das Ressourcen braucht. Und da gehört die Cognitive Depletion rein. Jetzt, wenn wir sagen, ha, ich möchte eine Gewohnheit aufbauen und ich werde ab jetzt jeden Morgen 30 Minuten meditieren, ich werde nur noch Karotten essen mittags und ich werde abends dann noch eine Stunde Workout machen. Das ist eine voll gute Gewohnheit, die ich aufbauen will. Sagt System 2, ja, mach du mal diese Gewohnheit. In dem Moment, wo wir aber durch unseren Tag gehen und unser kognitives Energiefass leer wird, hat unser Großhirn, unser System 2, nicht mehr genügend Kraft, um das durchzuboxen. Weil wir haben es noch nicht etabliert, es ist noch keine Gewohnheit, es gibt Zeitbedrängnisse, es ist vielleicht das Wetter schlecht, habe ich keine Lust rauszugehen, irgend sowas. Ja? Und dann übernimmt System 1 unser schnelles Denken und dann landen wir eben nicht mit unseren Karottensticks beim Mittagessen, sondern haben auf einmal fettige Finger, weil wir uns ein Croissant beim Bäcker reingezogen haben und wir wissen überhaupt nicht, wie dieses Croissant eigentlich in uns reinkam. Ja, ich wollte doch Karotten essen. Und dieses System 1 und 2, das gut zu verstehen, das war für mich ein absoluter Leuchtturmmoment im Verstehen, warum sich Menschen so schwer tun mit Gewohnheitsaufbau. Also eine Möglichkeit, um Gewohnheiten aufzubauen, ist, sie möglichst klein zu machen, so unauffällig reinzufädeln. Ja, jeden Morgen einen achtsamen Atemzug, das kann ich hinkriegen. Dann lege ich die Latte nämlich so niedrig, dass ich leichter drüber steigen kann als unten drunter durch. Top, dann bin ich auf dem Weg zum Gewohnheitsaufbau. Aber die meisten von uns setzen sich ja Ziele, die sind ja nicht ein achtsamer Atemzug, sondern das sind ja große Ziele. Und da scheitern wir dann daran, dass unser System 1 da noch nicht an Bord ist. Und wie kommt jetzt unser System 1 an Bord? Indem wir bestimmte Reizmuster mit reinholen, die in unserer Werkseinstellung angelegt sind. Und da gibt's eine Metapher, die ich sehr gerne verwende, die auf Jonathan Haidt zurückgeht, einen Forscher der positiven Psychologie, die von Elefant und Reiter. Und der Reiter ist unser System 2, unser Großhirn. Der kann richtig viel. Das ist voll gut, dass wir den haben. Der Elefant, das ist unser System 1. Das ist unsere intuitive, nicht präverbale und nicht so rationale Seite. Und das wurde früher als innerer Schweinehund abqualifiziert. Und das ist schade, weil es ist nicht so, dass wir ein Reiter sind und da gibt's halt auch noch so einen Elefanten, sondern wir sind beides. Und für die Gewohnheitsbildung brauchen wir eine gute Kooperation, ein gutes Team aus Elefant und Reiter. Weil wenn du dir so einen indischen Elefanten vorstellst, auf dem so ein Mahut drauf sitzt, dann ist klar, der kann sich auf den Kopf stellen da oben. Wenn der Elefant nicht will, dann will er nicht. Und das ist das Problem mit Disziplin. Wenn die Disziplin nur von oben ausgeht, vom Reiter, dann kann die nicht funktionieren, dann wird die mühsam und dann kann der Reiter da oben sagen, ich bin ein schlechter Reiter, weil ich krieg's nicht hin. Und dann sind wir in der Selbstabwertung und das führt noch weniger irgendwo hin. Was wir aber brauchen, ist, wir brauchen ein System 1, einen Elefanten, der Lust hat da drauf. Und deswegen wende ich mich gegen das Wort Disziplin. Ich würde es gerne ersetzen durch Freude. Und auch mit Verlässlichkeit, ja? Freude und Verlässlichkeit im Aufbau der neuen Gewohnheit.
Das ist bei Jonathan Haidt, der hat ja noch ein drittes Element ergänzt. Das ist der Weg, auf dem der Elefant läuft. Und es ist hilfreich, systemisch die Gewohnheit zu unterstützen. Zum Beispiel, wenn man Schokolade macht, dass man jetzt nicht komplett auf Schokolade verzichtet, sondern auf Nüsse in Schokolade vielleicht zugreift und nur die kauft. Ja, dadurch wird es auch einfacher. Ich bin ja jetzt nicht überzeugt. Ich meine, das Modell kenne ich, weil das auch in der Change-Methodik sehr, sehr gut eingesetzt werden kann, indem der Reiter tendenziell eher auf verstandorientierte Botschaften, das heißt transparent Fakten, und Elefant eher auf emotionale Botschaften reagiert. Das heißt, wenn jemand mitgeteilt bekommt, wenn er jetzt nicht mit dem Rauchen aufhört, hat in 3 Monaten ungefähr das Ende, dann wird der Elefant sich auch bewegen, weil ja Elefant ist ja nicht blöd, der ist ja im Automatismus-Modus unterwegs. Aber da ist die Frage, wie gut man das greifen kann. Ich glaube nur nicht, dass man mit Freude die großen Veränderungen einfach so vornehmen kann.
Nicht einfach so.
Ja, ich wollte nicht nur kurz... So.
Aber man kann sie mit Freude vornehmen.
Das vornehmen schon, deswegen sind Neujahresvorsätze ja sehr unglaublich freudig aufgeschrieben. Und glaube 26. Januar sind 82% davon hinfällig, weil der Elefant einfach deutlich stärker ist als das, was man sich vorgenommen hat beim Reiter. Und deswegen war für mich die Frage, ich habe ja mit Reinhold Messner gesprochen, und das war für mich auch eine sehr spannende Botschaft von ihm, der sagte, die Erfolgsunterschiede sind auf die Leidensfähigkeit zurückzuführen.
Das glaube ich, dass er das sagt. Glaube ich absolut.
Und ich glaube, am Anfang sind sehr viele Dinge, die man nie gerne macht, werden dann mit Freude empfunden, wenn man gut da drin ist. Und da gibt es eine Durchstrecke, die man vielleicht nur mit Disziplin durchstehen kann oder mit Conscientiousness, quasi mit Gewissenhaftigkeit. Mhm. Da bin ich bei dir.
Also das ist ein Modell, das funktioniert sicher. Das andere Modell ist, die Ziele nicht so groß zu machen, sondern die Ziele klein zu machen, also im Sinn der Tiny Habits oder Atomic Habits, ne, James Clear, da anzufangen, weil dann nämlich System 1 merkt, hey, das macht Freude. Und dann brauche ich nicht die Disziplin, sondern dann kriege ich übers Tun, über den Weg und über den Fortschritt die Freude dabei. Also nimm eine Bergtour. Eine Bergtour mit, weiß ich nicht, 1300 Höhenmetern, richtig anstrengend. Du läufst 5 Stunden da hoch oder je nachdem, wie das Terrain ist und wie deine Fitness ist, vielleicht auch nur 3. Und es ist echt anstrengend. Und unten, wenn du anfängst, wenn du die ersten 100, 200 Höhenmeter gemacht hast und dein Körper so in Schwung gekommen ist, ist es dann Disziplin, dass du hoch willst zum Gipfel und weißt, du wirst es tun? Oder ist es Freude und Vorfreude?
Dass du dahin möchtest, ist Freude und Vorfreude. Wenn du dann aber 3400 Höhenmeter überschritten hast und sagst jetzt, ich schaffe heute nicht, ja, das ist einfach, heute ist nicht mein Tag. Da stellt sich die Frage, ist da dann die Freude, die dich weitertreibt, oder deine Disziplin?
Ja, oder hoffentlich gar nichts, sondern hoffentlich gibt es dann erstmal einen Ausruhen in der Hütte und am nächsten Tag geht es dann weiter.
Das,
weil
das
gegen
kann
die eigenen Grenzen, wenn ich sage, ich kann nicht mehr, dazu gehen, das ist einfach unsinnig.
Aber die Frage ist, wenn wir vom posttraumatischen Wachstum sprechen, wo sind die Grenzen und überschreitet man die Grenzen oder nicht?
Vorsicht, wir waren gerade beim
Gewohnheitsaufbau
rein, aber posttraumatisches Wachstum ist eine völlig andere Hausnummer. Da können wir auch drüber reden, aber es ist was anderes.
Ich weiß, da kommen wir noch dazu, weil mich das auch sehr interessiert. Mir ging es nur wirklich darum, dass manchmal man die Grenzen nicht erkennt, weil der Elefant oder System 1 sagt, das reicht. Ja, und wie erkennst du wirklich, wo deine echte Grenze ist? Das ist wie beim Joggen. Ich meine, wenn du jetzt nie gewohnt bist zu joggen, dann bist du ziemlich schnell fertig, obwohl dein Körper eigentlich bei 60% seine Ressourcen ist.
Da ist ja eine Vorannahme drin, dass es besser ist, die Grenzen weiter zu verschieben.
Also, ja, das ist die Frage.
Vorannahme, die gehört dann erstmal begründet. Ne? Nicht alle Menschen teilen diese Vorannahme. Dieses höher, schneller, weiter, was ja auch in bestimmten Gesellschaftssystemen zu Hause ist. Das ist eine Möglichkeit, auf gelingendes Leben zu schauen. Und wir sehen viele, viele Beispiele auch in unserem Kulturkreis. Da müssen wir gar nicht zu indigenen Nationen gehen, die ein anderes Verständnis haben als höher, schneller, weiter. Auch in unserem Kulturkreis sehen wir die Frage, muss es denn immer mehr sein? Oder ist Downsizing vielleicht auch eine gute Sache? Ja, rettet den Planeten und rettet vielleicht auch die psychische Gesundheit. Also der These schließe ich mich nicht unreflektiert an, dass es besser ist, die Grenze immer weiter zu verschieben.
Ja, selbstverständlich. Aber das ist jetzt die Frage.
Also für die Entwicklung aus psychologischer Sicht ist es sogar sinnvoll, immer ein bisschen weniger zu machen, als du glaubst, du kannst, weil dann deine Motivation frisch bleibt. Das heißt, wenn du glaubst, du kannst 60 Minuten joggen, dann mach bitte 50. Wenn ich glaube, ich kann 10 Minuten joggen, dann mache ich 8. Ja, weil dann bleibt die Motivation frisch und System 1 wird sagen, oh schade, schon vorbei. Ja, dann machen wir morgen weiter, da freue ich mich drauf. Und das ist das Gegenstück zur Disziplin. Da kommen die positiven Emotionen rein, wenn wir es mit dieser Haltung machen.
Okay, jetzt aus der Perspektive der Fitness ist es, glaube ich, günstig, die Muskeln zu strapazieren und nicht die entspannt zu bewegen. Ja, so.
Na, sonst gibt's in der Fitness brauchen wir den Wechsel, soweit ich es weiß, aber das ist nicht mein Fachgebiet, da bin ich nur User.
Ja, aber das ist, ich finde es einfach super spannend, dass wir da unterschiedliche Perspektiven auf etwas haben können und ich kann deine Perspektive sehr gut nachvollziehen. Ich weiß nur nicht, wie einfach das tatsächlich den Menschen gelingt, ohne Überwindung, ja, zurechtzukommen. Ich kann mich noch erinnern, dass Jens Kossen, der mich sehr stark beeinflusst hat, der sagte, Glück ist eine Überwindungsprämie.
Ja.
So, und gerade eben finde ich mich nicht zurecht in deiner Argumentation, wo die Überwindung nicht so stark ausgeprägt sein sollte. Deswegen, vielleicht kannst du meine Schwingungen auffassen. Ich bin anders sozialisiert in der psychologischen Ausprägung, ja.
Ich kenne das, ich bin auch so sozialisiert und deshalb war es für mich eine solche Erkenntniserweiterung, als ich die Perspektive der positiven Psychologie wirklich verstanden habe. Und verstanden habe, was Fredrickson meint, wenn sie sagt, wenn wir regelmäßig positive Gefühle erleben, werden wir bessere Versionen unserer selbst. Also ich kenne diese Haltung, ich habe sie lange Jahre auch selber propagiert und seit 15 Jahren ungefähr vermittle ich das, was ich auch hier jetzt versuche, in einfache Worte zu fassen. Und mein Gradmesser für die Sinnhaftigkeit von der Argumentation liegt darin, was kriege ich für Resonanz? Was kriege ich für Resonanz im Einzelkontext, wenn das jetzt ein Coaching-Kontext ist? Was kriege ich für Resonanz im Trainingskontext? Wie nehmen Menschen das auf? Und dann gibt es solche Diskussionen, wie wir hier jetzt haben. So, ja, wie passt das zusammen? Wie kann ich es einfügen? Und das finde ich das Spannendste, wie können die Menschen, also welche Resonanz gibt es, wenn die Menschen, die es von mir gelernt haben, es dann bei sich in ihrem Kontext anwenden? Und dann wieder zurückkommen und zu sagen, du, ich habe gelernt, erstens, zweitens, drittens. Und wenn das funktioniert, dass jemand, der erst skeptisch war und sagt, ja, jetzt probiere ich es mal, in meinem Führungsumfeld, Coaching-Umfeld, whatever, und kommt zurück und sagt, du, ja, stimmt, da ist echt was dran. Wenn da mit mehr Freude statt mit mehr Disziplin gearbeitet wird, dann bringt es irgendwie allen mehr.
Fein. Ja,
ja, und ich sage nicht, das andere ist falsch.
Um Gottes Willen.
Ich sage nur, das andere kann manchmal ziemlich mühsam sein.
Daniela, ich glaube, keiner würde dir widersprechen, wenn wir sagen, das würde ich gerne mit mehr Freude machen und nicht mit Disziplin. Das wäre ja Selbstmord, ja. Sowohl gefühlstechnisch wie auch argumentativ, ja. Das heißt, ich habe jetzt nur die Frage aufgeworfen, wenn die Freude plötzlich nicht da ist, weil es eine Überwindung kostet, wie man die Freude herbeiführt. Vielleicht hast du ein Rezept,
ja,
oder eine Empfehlung.
Habe ich. Also wenn die Freude im Moment aktuell nicht da ist, es gibt ja noch zwei andere Zeitperspektiven, aus denen ich die Freude abholen kann, nämlich die Vergangenheit und die Zukunft. Also Freude jetzt im Sinne von genießen. Ja? Ich kann aktuell genießen, im Hier und Jetzt, wenn ich hier jetzt gerade einen Schluck kühles Wasser trinke, weil es hier recht heiß ist bei mir, dann fühlt sich das im Moment aktuell gut an. Wenn ich jetzt aber dazu keine Möglichkeit habe, weil angenehm das Glas ist leer, dann kann ich mir vorstellen, wie ich es trinken würde. Oder ich kann mich daran erinnern, wie ich es beim letzten Mal getrunken habe. Das ist jetzt mit dem Glas Wasser vielleicht ein bisschen plattes Beispiel, aber nehmen wir wieder die Bergtour. wenn ich auf einer Strecke bin, ich war neulich auf einer Bergtour, ich bin fast verzweifelt, weil dieses Mittelstück war so steil und mitten durch den Wald, es gab keine Aussicht, es war einfach nur mühsam. Und ich habe mich nur damit, sagen wir mal, an der Leine gehalten, dass ich mir gedacht habe, da oben gibt's dann Aussicht und möglicherweise auch noch eine Hütte und einen Kaiserschmarrn. Das war meine Vorfreude. Und ich hätte es auch aus der Vergangenheit abholen können, im Sinn von, hey, du weißt doch, es gibt so Phasen in der Bergtour, das wird auch wieder besser. Beim letzten Mal war es ja auch so. Erinner dich mal, wie es beim letzten Mal am Gipfel war. Und dann habe ich von dem Hier und Jetzt, wo es gerade mühsam ist, gibt's ja oft, kann ich in die Zukunft denken und mich vorfreuen und kann in die Vergangenheit denken und mich nachfreuen. Und das Coole ist, unsere Psyche erlebt Gefühle immer in Echtzeit. Das heißt, der Psyche ist es egal, ob ich mir das aus der Zukunft, Vergangenheit oder jetzt abhole. Das Gefühl ist immer da. Also das wäre meine Antwort.
Ich finde es eine coole Antwort und ich glaube, das wird vielen Menschen helfen. Und ich freue mich, dass wir jetzt zwei Wege zum Gipfel haben und zum Kaiserschmarrn. Eine wird mit Disziplin sich durchkämpfen und sich freuen. Und der andere wird mit Vorfreude oder Nachfreude dann oben ankommen. Und ich hoffe, dass beide gut ankommen und beide ein gelingendes Leben führen. Und vielleicht, was mir bei dir auch als Intervention super gefallen hat, das ist Genuss. Weil du sagst ja, Genuss ist auch eine Fähigkeit. Das hatte ich auch in der Form noch nie gehört. Kannst du das auch aufgreifen?
Ja, das muss man lernen. Also unser Gehirn kann sehr gut Bedrohungen wahrnehmen. Unser Gehirn kann nicht so gut Schönes wahrnehmen. Das heißt, diese Fähigkeit zu entwickeln, dass wir die kleinen Momente wahrnehmen, die im Moment gerade schön sind, die Seifenblasenmomente, das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die wir lernen können. Und wie lernen wir die? Da sind wir wieder bei der Gewohnheitsbildung. Und da sind wir wieder bei, leg die Latte so niedrig, dass es leichter ist, drüber zu steigen als unten drunter durch. Also finde heute Abend drei Dinge, die heute schön waren. Das kriege ich hin. Und wenn mir Coaches dann in der nächsten Sitzung sagen, ich habe aber nichts gefunden, es gibt nichts Schönes in meinem Leben derzeit, passiert, dann kriegen sie als nächstes die Frage mit, finde drei Dinge, die weniger schlimm waren. Oder weniger schlecht. Na, dann machen wir es von der anderen Seite. Es geht um Emotionsdifferenzierung. Und damit, mit diesem Wahrnehmen und Benennen von Gefühlen, kann der Reiter verstehen, was der Elefant erlebt. System 2 kann in Sprache fassen, was System 1 erlebt. Und das ist die Grundlage für die Fähigkeit zu genießen auf einer Grundebene. Und zusätzlich brauchen wir dann die innere Erlaubnis dazu, genießen zu dürfen. Und das ist wahrscheinlich einer der Hauptwirkfaktoren für diesen Effekt, den ich in den Ausbildungen immer wahrnehme, dass zwischen Block 1 und 2 sich für die Menschen so unheimlich viel verändert. Die kommen im zweiten Block an und sagen, ich habe das Gefühl, mein Leben hat sich verändert. Ich schaue ganz anders in mein Leben, weil im Zuge der Ausbildung sie über 4 Tage Belege dafür kriegen, dass es okay ist zu genießen. Dass positive Gefühle wertvoll sind, broaden und build, dass dadurch Beziehungen tiefer werden und tragfähiger, dass dadurch Beziehungen belastbarer werden und Menschen resilienter. Und dadurch kommt eine Erlaubnis ins System, es darf mir gut gehen. Damit bin ich nicht selbstsüchtig oder sonst wie irgendwie charakterlich mangelhaft, sondern das ist die Grundlage, dass ich wirksam bin und auch anderen für andere gut wirksam sein kann. Und das ist beim Genießen die zweite große Geschichte. Wie kann ich mir erlauben, diesen Moment auch wirklich zu genießen, wenn er denn da ist? Das erste ist das Wahrnehmen, das zweite ist die Erlaubnis.
Ja, sehr schön. Daniela, ich meine, wenn man jetzt sich mit der positiven Psychologie beschäftigt, man könnte jetzt unglaublich viele weitere Themen aufgreifen. Ja, von Eudaimonia, posttraumatisches Wachstum, Signaturstärken, keine hedonistische Adaptation, das hast du ja auch viel erwähnt. Was würdest du sagen, es gibt noch einen weiteren Kern, den wir unbedingt jetzt in diesem Gespräch erwähnen oder besprechen sollten, was dir am Herzen liegt?
Also wir haben jetzt sehr viel über Emotionen gesprochen, über Wahrnehmung und Aufmerksamkeit auch, über Elefant und Reiter, über Cognitive Depletion. Die logische zweite Säule, weil für mehr werden wir nicht Zeit haben heute, wären tatsächlich Stärken. Also, dass positive Emotionen ins Leben holen, sich zu erlauben, zu genießen, das ist die Grundlage dafür, dass eine Psyche wieder einen größeren Schwingungskorridor kriegt. Und sozusagen Raum zum Atmen. Das andere, was Menschen brauchen, über das Grundbedürfnis der Kompetenz auch abgesichert, ist ein Erleben von Wirksamkeit. Dass ich mich in meiner Welt einbringe und nicht nur ein Beifahrer bin, sondern ein Fahrer. Dass ich etwas bewirken kann dadurch, wie ich mich verhalte oder wie ich mich auch nicht verhalte. Und da wären wir beim Forschungsgebiet der Stärken. Du hast gerade eben Signaturstärken angesprochen. Stärken kann man ja ganz unterschiedlich einordnen. Man kann sagen, okay, Stärken sind einfach Kompetenzen, sind Skills. Ich kann einen Zusammenhang beschreiben, das ist ein Skill. Das konnte ich mit 5 Jahren vielleicht noch nicht. Jetzt kann ich's. Oder ich kann schreiben. Das konnte ich mit 3 Jahren auch noch nicht. Jetzt kann ich's. Das wären Skills, also Kulturtechniken. Dann gibt's Kompetenzen im Sinn von Laufen, Rennen können, kochen können, Ordnung halten können. Das sind Kompetenzen. Das sind alles keine Stärken im Sinne der Stärken der positiven Psychologie, weil die positive Psychologie, die nimmt den Begriff der Charakterstärken da wörtlich und sagt, was hast du für Stärken in dir, die du wichtig und wertvoll findest? Welche Stärken helfen dir dabei, ein gutes Leben zu führen? Und da kommen wir dann auf Stärken wie Dankbarkeit, Freundlichkeit, Neugier, Vergebungsbereitschaft, Ausdauer, ja, da wäre sie wieder, die Ausdauer, Weisheit, solche universell positiven Qualitäten, die übrigens auch weltweit universell sind. Es gibt derzeit 24 solcher Charakterstärken in der positiven Psychologie. Und diese Charakterstärken sind nicht nur etwas, was mir hilft, ein Verhalten umzusetzen, sondern das trägt auch einen Wert in sich. Freundlichkeit mache ich nicht nur, damit halt irgendwie jemand freundlich war, sondern Freundlichkeit setze ich ein, weil ich es will, weil es mir wichtig ist. Weil mir wichtig ist, dieser Person gegenüber so mich zu verhalten. Und wenn Menschen sich ihrer Stärken bewusst sind, dann ist eine zweite große Säule da, auf der ein gelingendes Leben stehen kann. Weil wir in unserer Kultur leider viel, viel mehr lernen, auf unsere Schwächen zu fokussieren. Weil aus Fehlern lernt man, ne? Gute alte Grundlage unserer Kultur. Wir sind nicht gelernt, nicht geübt drin, unsere Stärken zu kennen, weil meine Oma hätte gesagt, ja, lob dich halt nicht selber. Ja, da sind wir schnell in der Selbsterhöhung, da sind wir schnell in dem, ich will mich ja nicht irgendwie hervorstellen. Aber das Stärkenbewusstsein, das ist deswegen so relevant, weil die Stärken erstens positive Gefühle machen. Wenn wir sie einsetzen können, dann haben wir die Verbindung von beiden Säulen. Und zweitens, und das finde ich so, so wichtig, es gibt ein paar Stärken, so eine Handvoll, die sogenannten Signaturstärken. Das sind die, die sind so stark in mir verankert, dass ich die quasi immer einsetze, egal in welchem Lebensbereich, egal wie, die gehören einfach zu mir. Und diese Stärken, die gehen unter Stress zuletzt weg. Das heißt, die tragen mich bis zuletzt und die kommen auch, wenn es wieder ein bisschen leichter wird, als erstes wieder. Und wenn ich diese Signaturstärken kenne, dann kann ich damit ganz konkret mir helfen, auch schwierige Lebenssituationen zu navigieren. Und das finde ich für das Stärkenkonzept, glaube ich, eine der wichtigsten Erkenntnisse überhaupt, die man da abholen kann.
Sehr untermutigend. Man muss sich nur damit beschäftigen und jetzt die Stärken als Ressourcen betrachten und nicht als Überhöhung eigenes Selbst. Ja.
Ich kann dir, wenn du magst, ein kurzes Beispiel dazu geben.
Sehr gerne.
Es gibt ja diesen Stärkentest, den gibt es ja kostenfrei. Den kann man machen via Institute of Character. Gibt es in den USA eine Website, wo man anonym sein Stärkenprofil, 24 Stärken von 1 bis 24, dann ausgespielt kriegt. Und wenn man das macht, dann passiert es manchmal, dass an Platz 1 eine Stärke ist, wo man sagt, hä, was haben das mit mir zu tun? Das ist ja total komisch. Habe ich oft schon in den Kursen erlebt. Und als ich diesen Test das erste Mal gemacht habe, ging mir das ganz genauso. Bei mir kam seinerzeit, als ich im Studium der positiven Psychologie diesen Test gemacht habe, kam an Platz 1 Kreativität raus. Da saß ich da in der Uni, habe mich zu meiner Studienfreundin Hilda gedreht, habe gesagt, Hilda, dieser Test ist Blödsinn. Ja, wieso denn? Ja, wegen Kreativität, weil, weißt du, ich habe früher mit 17, 18 habe ich Gedichte geschrieben und Malerei und Musik und was weiß ich, was ich alles gemacht habe, mache ich ja nicht mehr. Ich arbeite halt einfach. Ich habe schon ewig keinen Pinsel mehr angerührt. Ich habe mein Klavier verstaubt. Ja. Dann hat die Hilda mich angegrinst und gesagt, und schau doch mal, wie du hier mitschreibst. Es war Präsenzvorlesung und hat auf meine Notizen gedeutet und ich habe die Angewohnheit, so mitzuschreiben, wie ich einen Flipchart gestalten würde, also so Visual Facilitating mäßig, ne? So mit Bildchen und Zusammenhängen. Und dann saß ich da und habe gedacht, Moment, ach so, Kreativität kann auch, muss gar nicht künstlerisch sein, sondern kann auch sein, einfach Dinge anders zu machen, andere Zusammenhänge zusammenzudenken. Und dann ist mir die Glühbirne aufgegangen, weil als ich in diesem Studium das erste Wochenende saß, war mir klar, ich möchte das als Ausbildung nach Deutschland und in den deutschsprachigen Raum holen. Weil das kann nicht sein, dass das nur in einem Masterstudium in England oder Amerika unterrichtet wird. Dieses Wissen muss in die Welt. Und Kreativität heißt deshalb für mich, andere oder Dinge anders zusammensetzen, denken, neue Zusammenhänge, also Metaphern finden, meine Seifenblasen und Golfbälle, sowas, ja. Und das war für mich ein absoluter Erkenntnismoment. Und wenn ich jetzt Phasen habe, in denen mir der Wind ins Gesicht bläst und es wirklich gerade schwer ist, in dem Moment, wo mir wieder Ideen kommen, merke ich, jetzt war der Turning Point da. Ne? Und dieses, es kommen immer noch Ideen bis zum Letzten, das kann ich, wenn alles andere mich schon verlassen hat, aber diese Stärke bleibt. Und das kann sehr viel Zuversicht geben, wenn man so seine eigenen Signaturstärken kennt.
Sehr schön. Ich glaube, das ist jetzt sehr greifbar geworden, Daniela. Und das ist eine sehr, sehr gute Brücke zu Signaturfragen, die ich sehr gerne mag.
Okay.
Daniela, vielleicht eine Frage, die vielleicht ein paar Sekunden Zeit braucht. Wenn du dir vorstellst, dass du ein Buch des Lebens schreibst, Kapitel für Kapitel, wie würdest du dein Buch des Lebens betiteln?
Der Obertitel wäre, glaube ich, wirklich Werde, wer du bist. Und der Untertitel, der müsste dann Irrungen, Wirrungen, Abzweigungen und so weiter noch beinhalten. Aber Obertitel, Werde, wer du bist, damit würde ich mich wohlfühlen.
Sehr schön. Vielleicht eine Verständnisfrage zu Thema Entfaltung versus Entwicklung. Weil ich habe bis jetzt mit dem Begriff Entwicklung in der deutschen Sprache eigentlich nur sehr gute Erfahrungen gemacht aus der Perspektive der Zusammensetzung. Du willst ja entwickeln, das heißt, du nimmst etwas und entwickelst. Entfaltung hat für mich jetzt keine andere Bedeutung, weil du entfaltest eigentlich genau das Gleiche. Warum hat der Hüter so einen starken Unterschied gemacht?
Weil bei der Entwicklung gerade in unserem Kulturkreis sehr stark dieses Höher, Schneller, Weiter mitschwingt. Und Barbara Fredrickson, die bringt es auf einen ganz anderen metaphorischen Zusammenhang, die sagt, Blumen blühen nicht schneller, wenn du sie anschreist. Also im Sinn von Flourishing. Oder es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Das geht alles in die gleiche Richtung. Entfalten heißt, nehmen wir Flourishing als Metapher, eine Knospe, entfaltet sich. Ich muss die nicht aufziehen, sondern die kann von selber sich öffnen. Das ist die Entfaltung. Und so hat es Hüter beschrieben. Und da ist eine organische Tendenz drin, wo man nicht eine Außenwirkung braucht, damit diese Blüte aufgeht. Sondern wenn die Umgebungsbedingungen gut genug sind, die Nährstoffe da, Licht, Luft, Sonne und so weiter, dann wird diese Blüte aufgehen. Und das ist Entfaltung.
Da wäre die Frage von Agency im klassischen Sinne, ja, und ich bin da im, das heißt,
kriegst du rein. Agency kriegst du rein, indem du die Umgebungsbedingungen bereitstellst.
Okay, ich bin da immer super vorsichtig.
Unbedingt.
Super vorsichtig mit dem Thema, wo man nur vom System abhängig ist, ja. Wenn alles da ist, dann. Das ist wichtig. Daniel, du meintest auch nicht so, wie ich das aufgefasst habe. Ich habe es jetzt einfach. Bin da unglaublich sensibilisiert auf dieses Thema zwischen eigene Verantwortung für die eigene Entfaltung und Erwartung, dass das System endlich für mich die Verantwortung übernimmt. Das war die Botschaft.
Ja, das verstehe ich. Und ein Satz dazu. Ich bin sehr stark zu Hause im Menschenbild der humanistischen Psychologie. Also dem, was ein Frankl, Rogers, Maslow und so weiter vorgelegt haben und was bis heute eigentlich die sinnvollste Art und Weise ist, über menschliche Veränderungen nachzudenken. Also als Psychologe ist man gut beraten mit dem humanistischen Menschenbild. Und im Menschenbild der humanistischen Psychologie gibt es diese Selbstaktualisierungstendenz als ganz zentrale Prämisse. Also werde, wer du bist, ist etwas, was man Menschen nicht beibringen muss, sondern das ist eine Tendenz, die ist in jedem gesunden Menschen drin. Und wenn die Umgebungsbedingungen es erlauben, wird der Mensch Wege finden, Agency, um das zu realisieren. Das ist dann die Selbstaktualisierung. Aber es braucht beides. Es braucht sowohl intern diese Tendenz, mit der kommen wir auf die Welt. Davon geht die humanistische Psychologie aus, im Gegensatz zum Behaviorismus zum Beispiel. Und es braucht aber auch gute Außenbedingungen. Weil wenn meine Rose im Dunkeln wächst, wenn ich da einen Pappkarton über den Rosenstrauch stecke, dann wird die Rose nicht blühen. Dann wird die Rose eingehen. Und das ist auch ein Fakt. Ja, wir brauchen beides. Wir sind im Spannungsfeld zwischen Agency und systemischen Einfluss.
Umgebung. Yes. Ja, absolut. Bin ich bei dir. Dann haben die das auch geklärt. War mir wichtig.
Super.
Daniela, noch eine Frage. Gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben unglaublich beeinflusst oder geprägt hat?
Da gibt es viele, ja. Also es ist auch so lebensabschnittsweise. Das, was mich in letzter Zeit sehr geprägt hat, das ist ein fachliches Buch, das man aber gut auch einfach so lesen kann. Das ist über das sogenannte psychisch reiche Leben. Das gibt's leider noch nicht auf Deutsch. Auf Englisch heißt es Life in Three Dimensions. Da geht's darum, dass bisher Glück so beschrieben wurde als Wohlfühlglück, es geht mir einfach gut, und Werteglück. Ich weiß, für welchen Sinn ich mich einsetze. Also Hedonia und Eudaimonia. Und das allein reicht aber nicht, um Wohlbefinden oder Glück abzubilden. Es gibt eine dritte Art, auf Glück zu schauen. Die beschreibt der Autor als Psychologically Rich Life. Also ein Leben, wo ganz oft Abbiegungen drin waren, wo auch zwischendurch Verzweiflung, Schwierigkeiten und Sinnlosigkeit da war, wo aber im Nachhinein Weisheit daraus entsteht. Und das ist was, was mit mir sehr in Resonanz geht. Wenn ich auf mein Leben schaue, das ist nicht immer entweder nur schön oder nur sinnvoll. Es gibt auch Phasen, lange Phasen, wo etwas Drittes da war. Und mit diesem psychisch reichen Leben, damit fühle ich mich sehr gut abgeholt dabei. Also das fasziniert mich.
Kann ich nachvollziehen. Ne?
Und aus einer Etappe vor 15 Jahren, als ich meinen Vater in seiner Krebserkrankung begleitet habe, hat mich ein Buch sehr berührt. Tiziano Terzani, der ist ein Korrespondent, ich glaube, von der Zeit, der selber an Krebs erkrankt ist und mit seinem Sohn zusammen diese letzte Reise beschrieben hat. Und das Buch hat den Titel Dein Ende ist mein Anfang. Und das ist ein Buch, das finde ich nach wie vor sehr, sehr lesenswert. So für die Frage, was bedeutet es eigentlich auch, angesichts eines Lebensendes trotzdem in Würde sich zu verabschieden? Und ich habe, also persönliche Anmerkung dazu, wir haben ja viel über Flourishing geredet und werde, wer du bist. Ich habe begriffen, was Flourishing heißt, als ich meinen Vater in seinen letzten Monaten begleitet habe, weil ich bei ihm Flourishing erlebt habe, obwohl er wusste, dass sein Leben jetzt sehr schnell zu Ende geht. Und das hat mein Verständnis davon, was positive Psychologie ist und ausmacht, unwahrscheinlich geprägt und auf ein sehr solides Fundament gestellt. Und deshalb springe ich jedem ins Gesicht, der es gleichsetzt mit positivem Denken oder geschweige denn mit Toxic Positivity, weil darum geht es nicht. Es geht darum zu werden, wer man ist, mit allem Respekt, mit aller Demut.
Absolut, deswegen kam ich gar nicht mit diesem Irrglauben mit positive Perspektive auf alles im Leben. Mhm. Gibt es auch einen Ratschlag, den du als besten Ratschlag deines Lebens bezeichnen würdest?
Ja. Den habe ich tatsächlich von Fredrickson gehört in einer der ersten Keynotes, die ich von ihr gehört habe. Das war 2014, müsste das gewesen sein. Da hat sie im Rahmen ihres Vortrags, hat sie dann so nebenbei gesagt, also ich treffe meine Entscheidungen danach, welche Auswirkungen das auf meine positiven Gefühle hat. Und ich saß da im Auditorium und gedacht, was? Also ich treffe meine Entscheidungen nach rationalen Kriterien und wie sinnvoll das Ganze ist. Ich habe ja noch nie gehört, dass man seine Entscheidungen so trifft, was das mit angenehmen Gefühlen zu tun hat. Und habe dann angefangen, mich mit diesem Satz auseinanderzusetzen, also vielmehr mit der Perspektive auseinanderzusetzen. Was bedeutet es, wenn ich mir erlaube, dass es mir gut gehen darf? Auch angesichts von Schwierigkeiten, mit denen ich mich auseinandersetze, auch angesichts von Leid in der Welt und. Aber was kann ich für eine Veränderung bewirken, wenn ich dafür sorge, dass ich ein gewisses Maß an Wohlbefinden erleben darf. Und das hat für mich in meinem Leben sehr, sehr viel verändert. Also da war durchaus Luft nach oben und inzwischen kann ich tatsächlich sagen, dass mir viel von den Interventionen der positiven Psychologie wirklich zur Natur geworden sind. Und das tut meiner Psyche, die durchaus auch affin ist für Depressionen und ähnliche Entwicklungen, das tut meiner Psyche sehr, sehr gut.
Schreibst du noch schreibst du immer noch?
Ja, ich schreibe immer
jeden
noch.
Abend?
Ich schreibe
Tagesrückblick? Okay.
Den Tagesrückblick meinst du?
Ja.
Nee, den schreibe ich nicht mehr, den denke ich.
Okay.
Den denke ich und da frage ich meine Partnerin danach und Menschen sonst, die mir am Herzen liegen. Und das muss nicht abends oder morgens sein, sondern das ist einfach zwischendurch. Was war denn heute dein Lieblingsmoment, wäre so eine Frage.
Sehr schön. Daniela, wir sind bei der letzten Frage und ich würde gerne kurz unsere Diskussion mit aufgreifen mit dem Berg und Kaiserschmarrn.
Ja.
Ja, wir haben ja zwei Möglichkeiten besprochen, den Weg zu beschreiten. Einmal das Thema Vorfreude, Nachfreude, Freude und dann die Selbstüberwindung.
Mhm.
Und es gibt ja noch einen dritten potenziell, wie ich sage, mehr, aber jetzt der dritte, der mir jetzt einfällt, das Thema Sinnhaftigkeit. Wenn man jetzt gesagt hat, es gibt einen Spendenmarathon, wenn ich jetzt da oben ankomme, werden Kinder davon richtig profitieren, weil sie $600,000 bekommen. So, dafür lohnt es sich, zu kämpfen und nach oben zu kommen. Was wäre der Sinn des Lebens für dich?
Also, da würde ich Frankl zitieren. Der Sinn des Lebens besteht im verantwortlichen Handeln in jedem kleinen Moment. Also der Sinn in meinem Leben besteht darin, in jedem Moment oder in fast jedem Moment die Richtung einzuschlagen, wo ich mich auch in einem Vierteljahr noch drüber freue, dass ich sie eingeschlagen habe. Also schon auch mit Milde dafür, dass es zwischendurch mal Umwege und Abzweigungen gibt, deswegen in fast jedem Moment, weil sonst sind wir wieder bei höher, schneller, weiter. Aber Sinn des Lebens entsteht im Tun. Das ist etwas, was ich von Frankl sehr, sehr deutlich gelernt habe. Ich habe ihn übrigens selber persönlich noch erleben dürfen.
Echt?
Ja, ich habe ihn tatsächlich noch gesehen, kurz vor seinem Tod.
USA oder Österreich?
In Hamburg beim Weltkongress Psychotherapie, da war er der Keynote-Speaker. Es war sehr, sehr beeindruckend. Das müsste 1996 so ungefähr gewesen sein. Also in den kleinen Momenten des täglichen Lebens sich so zu verhalten, dass bestimmte Werte damit verwirklicht werden. Und Frankl sagt ja, es gibt entweder die schöpferischen Werte, dass ich was gestalte, oder es gibt die Erlebenswerte, dass ich etwas genieße. Ja, da sind wir beim Genießen. Oder es gibt die Einstellungswerte, dass ich mit einer bestimmten Haltung auf mein Leben schaue oder auf diesen steilen Bergweg und sage, dafür lohnt sich's. Und das gibt einem Lebenssinn. Also da, besser kann man es nicht sagen.
Sehr, sehr schön. Ich bedanke mich herzlich für ein Gespräch. Wir haben ja fast 90 Minuten gesprochen, das hat sich gar nicht so angefühlt. Und so soll es sein. Und ich bin mir sicher, dass viele Leute einfach wirklich wertvolle Impulse mitgenommen haben. Ich habe es auch. Und ich danke dir herzlichst für diesen Austausch.
Ich danke dir. Ich danke dir für diese offene und ehrliche und direkte Resonanz und für die unglaublich angenehme Gesprächsführung. Also was für eine schöne 90-Minuten-Sequenz.
Ich danke dir herzlichst.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.